Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Heute sprechen wir über ein originäres Thema unseres Geschäfts, nämlich die Windkraft an sich. Sonst sprechen wir ja in diesem Pod- und Videocast auch über Wissenschaft, über Politik, über Wirtschaft. Wir sprechen mit NGOs. Aber heute wollen wir uns mal das Thema Windkraft vornehmen. Deshalb, weil Windkraft gerade zu dieser Zeit im Winter besonders bedeutend ist für die Versorgung unseres Landes. Und deswegen haben wir uns das heute mal zum Thema gemacht. Ich würde gerne starten mit ein paar Windkraftfakten. Wir haben in etwa 1400 Windräder in Österreich. Die meisten davon stehen in Niederösterreich und im Burgenland, sind dort sehr konzentriert. Und diese Windräder produzieren etwa so viel Strom, wie 60% aller Haushalte in Österreich verbrauchen. Also wenn ihr heute zuschaut und zuhört, dann könnt ihr sicher sein, 60% des Stroms, den ihr übers Jahr in eurem Haushalt verbraucht, der kommt alleine aus der Windkraft, wenn man jetzt die Windkraftmengen allein den Haushalten zuordnen würde. Die Windkraft produziert heute so viel in Österreich, wie das Atomkraftwerk Zwentendorf produziert hätte, und zwar 1,5-mal so viel. Und trotzdem ist die Windkraft, ich habe schon gesagt, sehr konzentriert auf relativ wenig Fläche in Österreich. Die Windkraft besetzt etwa 1% der Fläche, und das ist ja nur das gesamte Flächengebiet. Das Windrad an sich braucht ja sehr, sehr wenig Platz, und drumherum kann auch Landwirtschaft betrieben werden. Jetzt haben wir schon 1400 Windräder und können 60% der Haushalte versorgen. Das ist schon mal gut. Aber da ist noch enorm viel Luft nach oben. Wir brauchen auch noch sehr viel mehr erneuerbare Energie. Die 40% der Haushalte, die noch nicht mit Windkraft und anderen erneuerbaren Energien versorgt werden können. Wir brauchen noch grünen Strom für die Industrie. Wir brauchen grünen Strom für die Wärmedekarbonisierung. Und wir brauchen grünen Strom für den Verkehr, den wir ja weg von Diesel und Benzin dann ebenfalls auf Strom umstellen werden mit den Elektrofahrzeugen. Da ist also noch einiges zu tun, und das diskutieren wir heute mit einem ganz besonders ausgewiesenen Experten in der Windkraft, nämlich mit dem Florian Maringer. Der Florian Maringer ist der Geschäftsführer der IG Windkraft, des Branchenverbands der Windkraft in Österreich. Willkommen, Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, mein Name ist Florian Maringer. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren eine Bürgerinitiative gegründet für einen Windpark und für Energiewendeprojekte und bin so in den Bereich erneuerbare Energien reingekommen, habe 7 Jahre lang im Bereich der Windenergie gearbeitet und war dann 2 Jahre lang Geschäftsführer des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich. Zuletzt war ich 4 Jahre lang im Klimaschutzministerium und habe da an Projekten wie dem Erneuerbaren Ausbaugesetz gearbeitet, an unterschiedlichen Fördermaßnahmen für die Transformation der Industrie in Richtung Klimafreundlichkeit und auch in der Klimapolitik, zum Beispiel am Klimaschutzgesetz. Zuletzt habe ich mit meinen Kolleginnen Tina Deutsch und Katharina Rogenhofer das erste österreichische Klimainstitut Kontext gegründet, das mittlerweile sehr erfolgreich ist und mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich von Kontext in den Beirat gewechselt bin und nicht mehr operativ tätig bin, bin ich seit Ende 24, also 1. Oktober 2024, Geschäftsführer der IG Windkraft des Windenergieverbandes in Österreich.
Florian, zum Einstieg und dass wir dich alle ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir gerne 3 Fragen stellen. Und ich starte mal mit derjenigen, jetzt bist du ja eigentlich, du hast selber gesagt, dein gesamtes erwachsenes Leben im Klima- und Umweltbereich und hast da wahnsinnig tolle Dinge gemacht, von der Bürgerinitiative bis zur Führung von einem Verband oder jetzt dem zweiten inzwischen schon Mitautor wichtiger Gesetze im Klimaministerium. Aber war das jetzt schon als Kind so? Wolltest du immer im Klima- und Umweltbereich arbeiten oder wie bist du dazu gekommen?
Das ist eine bessere Frage, als ich mich vorbereitet habe. Also eigentlich war es immer schon so, dass ich mich für Gerechtigkeit interessiert habe. Das hat mich immer irgendwie irrsinnig gefuchst, wenn irgendwas ungerecht war. Und irgendwann bin ich dann in diesen Klimabereich reingekommen und habe mir gedacht, das ist eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig ungerecht. Einerseits, dass wir da auf Kosten zukünftiger Generationen hausen. Einerseits, andererseits aber auch uns eigentlich recht ausruhen drauf auf dieser fossilen Energie und dabei irgendwie einen technologischen Umbruch nicht mitmachen, was nicht nur jetzt klimapolitisch ein Problem ist, sondern auch so wirtschaftspolitisch und auch Arbeitsmarkt und sozialpolitisch, weil wir halt in Zukunft zukunftsfähige Jobs brauchen. Und so komisch das klingt, irgendwann im jugendlichen Alter ist mir das dann zu so einem Issue geworden, dass ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch in die Richtung zu studieren. Also irgendwie hat es sich dann im jugendlichen Alter ergeben von diesem, hey, wir brauchen Generationengerechtigkeit, hey, wir müssen uns vorbereiten auf das, was die Zukunft eigentlich von uns will und tun das gerade nicht, fokussiert auf, das hat alles dieselbe Ursache, nämlich fossile Energie und eine gewisse Bequemlichkeit und auch ja, eine gewisse Übermacht durch fossile Akteure, dass wir uns halt einfach nicht einstellen drauf und nicht verändern wollen. Und das ist seitdem eine ziemliche Leitschnur, ein ziemlicher Leitstern in meinem Leben, ja.
Das Nicht-Einstellen, das ist eine gute Überleitung zu meiner zweiten Frage. Und die lautet, was sind denn die größten Herausforderungen jetzt in deinem aktuellen Job oder auch den größten Herausforderungen, denen du in der letzten Zeit in deinen Tätigkeiten begegnet bist?
Ich glaube, die Nerven bewahren. Nerven bewahren und Ruhe bewahren, weil es ist ein irrsinnig zähes Anliegen, das uns da alle beschäftigt, weil wir natürlich... Wir verändern ja etwas, wir verändern was in den Grundstrukturen. Also wenn ich verändere, wie sich Leute fortbewegen, dann haben wir uns die letzten 100, 150 Jahre fortbewegt mit fossiler Energie, mit Autos. Wenn wir uns anschauen, was das macht in unserer Umwelt, also das beschäftigt ja uns ja nicht nur wegen den Emissionen und auch wo wir einen Job suchen oder finden, sondern auch wie wir Räume planen, wie wir Politik machen, wo wir die fossile Energie herkriegen und. Das ist ja ein riesen Fass, das man da aufmacht. Und wenn man das umstellt auf erneuerbare Energien oder auf elektrische Energie in dem Fall, dann ändert man plötzlich ja nicht nur am anderen Ende was, indem man den Stecker von der Tankzapfsäule oder die Zapfsäule nicht mehr nutzt, um Auto anzustecken, sondern indem man halt das Elektroauto wo ansteckt, ändert man ja nicht nur da was, sondern man ändert ja am Gesamtsystem was. Und plötzlich wachsen da andere Dinge zusammen, die früher nicht zusammengepasst haben. Und das in Kombination mit der Digitalisierung ist wahrscheinlich der größte Umbruch seit der industriellen Revolution in unserem Land. Und sozusagen, das ist die große Story dahinter, finde ich. Und das ist schon ein ziemlich großer Stein, den wir da rollen. Und der rollt jetzt nicht immer in eine Richtung und rollt nicht immer nur sozusagen den Berg hinunter, sondern oft müssen wir den Berg einmal hinaufrollen und da die Nerven bewahren, weil ab und zu rollt er dann wieder ein Stück retour. Ist, finde ich, die größte Herausforderung einfach. Und das manifestiert sich halt durch diese vielen kleinen und großen Challenges, die wir haben, wenn wir Politik verändern wollen, dass die halt mithilft, den Stein ins Rollen zu bringen oder zumindest ein paar Hindernisse aus dem Weg räumt. Oder wenn wir Projekte machen wollen, die wir erklären müssen, wo wir halt vielleicht einen Widerspruch bekommen, wo man halt ganz viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Also man tut Gutes, aber man muss noch immer viel arbeiten und viel Überzeugung leisten dafür.
Klimaschutz. Was bedeutet Klimaschutz für dich?
Fairness und Zukunft. Das ist kurz, die Antwort.
Fairness und Zukunft. Schön, das gefällt mir. So, jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das mal an. Klimaschutz im Zusammenhang mit Windkraft. Wir schauen uns dann die Zukunft der Windkraft an und dann gehen wir ein bisschen auch in politische, gesellschaftliche, soziale Dimensionen der Windkraft. Also starten wir einfach einmal rein. Wie war denn eigentlich 2024 für Klimaschutz insgesamt und wie ist es aus Sicht der Windkraftbranche?
Ich glaube, bis zur US-Wahl wäre die Aussage anders geworden. Jetzt nach der US-Wahl muss man, glaube ich, das Ganze neu evaluieren. Ich glaube, es ist sportlicher geworden. Wie gesagt, der Stein, den wir jetzt rollen müssen, rollt jetzt nicht zwingend schneller. Aber er hört trotzdem nicht auf zu rollen, glaube ich. Insgesamt glaube ich, dass das Jahr 2024 so wie die Jahre davor im Grunde ein gutes war. Weil wenn ich mir anschaue, wie sich das Thema an sich entwickelt, es entwickelt sich nicht schnell genug, es entwickelt sich bei weitem nicht stark genug und wir kommen einfach nicht schnell genug voran, aber es entwickelt sich. Es wird größer, es wird breiter, es durchsetzt die ganze Gesellschaft, wir merken, da muss was passieren. Wir merken auch, dass das global mittlerweile immer stärker ist, Trump hin oder her. Das heißt, da verändert sich fundamental was auf unserem Planeten und das ist gut. Es ist zu langsam und das ist sicher das noch immer das größte Problem bei dem Ganzen. Aber ich glaube, in Summe war das Jahr 2024 kein schlechtes, sondern ein gutes und das zeigt sich schon an den Zahlen. Wir haben in Wir überholen in Europa die Fossilen, wenn es um Wind- und PV-Stromerzeugung geht. Wir überholen weltweit in Wachstumsraten den Verbrenner mit dem Elektroauto. Das Elektroauto wird in immer mehr Märkten zur Standardtechnologie weltweit. Und das sieht man einfach sehr stark in den Verkaufszahlen. Jetzt gehen die halt in einem Monat zurück und im nächsten Monat werden sie wieder stärker. In Summe ist der Trend trotzdem sehr stark in die eine Richtung, nämlich in die, dass das die Zukunftstechnologie wird. Wir sehen es auch bei anderen Technologien, wie der Wärmepumpen zum Beispiel. Wir diskutieren jetzt plötzlich darüber, dass Gasleitungen stillgelegt werden müssen. Das war vor 2 Jahren undenkbar. Vor 2 Jahren hat die Gasindustrie so laut geschrien wie noch nie zuvor, weil einfach die Gasleitungen nicht mehr so stark ausgelastet waren wie früher. Jetzt ist das quasi Standard. Wir müssen darüber reden, wie wir diese Legacy-Infrastruktur überhaupt noch finanzieren können, weil sie immer weniger genutzt wird. Also wir sehen schon Erfolge, aber der Erfolg liegt leider immer ein bisschen im Schatten der Arbeit, die noch zu tun ist.
Jetzt hast du USA ja schon erwähnt. Es zeichnet sich ja ab, dass Trump einen ausgemachten Klimawandelleugner und Manager aus der Ölindustrie zum Energieminister machen wird. Auf der anderen Seite haben wir China, die mit einer unglaublichen Dynamik und unglaublichen Macht erneuerbare Energien ausbauen. Also die bauen Windparks und Solarparks aus, das ist für uns unvorstellbar. Also wir haben eigentlich so gegenläufige Strömungen in den USA, eher ein Zurück zu Fossilen, in China eher ein Setzen auf erneuerbare Energie, weil die Chinesen auch verstanden haben, dass da wahnsinnig viele Arbeitsplätze und viel Bruttosozialprodukt drin liegt. Die sind letztlich in der Solarindustrie und auch in der Batterieindustrie führend. Wie ist es denn aus deiner Sicht in Österreich? Wo stehen wir denn da vom Sentiment, von der Stimmung? Wo glaubst du, sind wir da gerade?
Ich glaube, in der Bevölkerung ist der Zug abgefahren. In der Bevölkerung ist es eindeutig und wir reden da jetzt eigentlich immer nur mal eine Nuance, Prozent Zustimmung auf oder ab. Ich glaube, die Bevölkerung stimmt eigentlich jeder Veränderung zu in Richtung mehr Energiewende und mehr Klimaschutz. Jetzt gibt es die eine Maßnahme, die ein bisschen leichter ist und dann gibt es die andere Maßnahme, die ein bisschen schwerer ist. Ja, klar, das ist immer so. Aber ich glaube, in Österreich ist die Zustimmung sehr hoch. Was wir schon sehen, ist, dass sie im Gesamtsystem, auch im politischen System, sehr stark noch immer verfestigt hat, dieses Legacy, also dieses Fossile. Das größte oder das beste Beispiel für mich ist einfach wenn wir über das Automobil reden. Österreich ist ein Verbrennerland, ist ein bisschen das geflügelte Wort geworden. Und ich finde das immer ein bisschen schade, weil wir da sehr technologieverschlossen sind. Wir verschließen uns allen Technologien, um uns auf eine zu konzentrieren, das ist der Verbrenner. Da sind wir mindestens auf einem Auge blind. Und das sieht man schon, das ist ein bisschen so das Symptom dessen, woran wir ein bisschen kranken. Weil wir sprechen eigentlich nicht über die Bereiche, in denen die Zukunft hingeht. Du hast es schon beschrieben, sehr richtig, in China zum Beispiel. Wir beschreiben überhaupt nicht, wo die Vision liegt oder da die Zukunft liegt, sondern wir konzentrieren uns, oder man konzentriert sich vor allem politisch sehr stark darauf, zu schützen, was da ist, obwohl das immer weniger wird. Und da ist für mich immer diese Verbrennerdiskussion sehr schön, weil wir konzentrieren uns auf den Verbrenner, während der Kuchen immer kleiner wird. Und dann glauben wir am Schluss, sitzen wir vor einem Törtchen und tun so, wie wenn das der Weltmarkt wäre. Also ja, das Törtchen ist dann winzig und das Ganze gehört uns, aber es ist halt zwingend zum Leben und viel zum Sterben. Und das ist nicht besonders gut. Also wir haben da sicher noch eine Aufgabe vor uns, dass wir auch den politischen Umbruch herkriegen, dass wir uns nicht diesen neuen Technologien verschließen, sondern reingehen.
Jetzt hast du angefangen mit der Bevölkerung, die an sich eindeutig für erneuerbare Energie ist. Ich glaube, das kann man in allen Studien nachlesen. Wir haben aber dann doch so eine Situation, dass es auf der einen Seite heißt, ja, wir wollen die Windkraft, wir wollen die Photovoltaik, wir wollen auch den Umbau hin zu Elektroinfrastruktur mit Wärmepumpen, Elektroautos. Aber immer dann, wenn wir was ändern wollen, nämlich ein Windrad aufstellen wollen, eine Photovoltaikanlage bauen wollen, ja, Umspannwerke brauchen, damit wir auch die Ladeinfrastruktur für Elektroautos etwa bauen kann, dann gibt es immer lokalen Widerstand. Warum ist es so, dass es auf der einen Seite so auf der Makroebene gibt es Zustimmung, auf der Mikroebene gibt es eher Ablehnung? Und was können wir dagegen tun oder tun, dass es vorwärts geht?
Im Grunde tun wir uns oft einmal zu viel an, weil Widerspruch kommt. Ich glaube, Widerspruch ist was Gutes und es gehört dazu, dass man diskutiert. Mein bestes Beispiel ist immer, ich komme aus einer Gemeinde in Niederösterreich, da hat einmal jemand sein Haus blau gestrichen, blitzblau. Das war Es ist länger her, als ich mir selber zumuten möchte, aber es ist wahrscheinlich schon über 20 Jahre her. Und da gab es dann eine irrsinnige Diskussion darüber, dass der sein Haus blau streichen möchte. Und er hat es halt dann trotzdem blau gestrichen. Und ich finde, das ist immer so schwierig. Man kommt dann mit einem neuen Projekt, jetzt nicht mehr Windenergieprojekt, da gibt es eine Diskussion. Da gibt es natürlich Leute, die es nicht wollen, und da gibt es Leute, die möchten das, und da gibt es Leute, die sind unsicher. Und die Diskussion gehört geführt. Da glaube ich, darf man das nicht scheuen und das muss man diskutieren. Was wir schon sehen ist, dass und das ist recht interessant, das ist eine Analyse, die erst kürzlich veröffentlicht worden ist. Der Großteil aller Infrastrukturprojekte in Österreich wird bei Umfragen abgelehnt. Also 60-40 ungefähr. 60% lehnen ab, 40% stimmen zu. Außer bei der Windenergie. Bei Windenergieprojekten ist es genau umgekehrt. 60% stimmen zu, 40 lehnen ab, wenn man in Bevölkerungsbefragungen geht, bei Projekten genau vor Ort. Und ich glaube, ein Grund ist schon, wenn man halt bei Windenergieprojekten gelernt hat, in der Bevölkerung zu informieren, zu mitzugeben, was ist dein Vorteil, was verändert das, was macht das gut, und wenn man es auch erleben kann. Ich meine, wir sehen ja auch, dass sobald der Windpark steht, wenn man danach Befragungen macht, sind die Leute ja total dafür, weil sie sehen, dass die meisten Sentiments, die meisten Vorbehalte ja nicht gestimmt haben. Und deswegen glaube ich, dass so diese Kette, ja, man hat eine Diskussion, man hat auch, ich würde gar nicht Widerstand nennen, sondern man hat berechtigte Fragen, und dann gibt es am Schluss natürlich auch Menschen, die wollen nicht mit. Also ja, am Schluss, wenn es jemand gibt, der sagt, mir ist es lieber, ich möchte das Windradl nicht sehen und deswegen ist mir alles andere egal und deswegen ist mir auch die Zukunft egal und alles, gut, dann sei es so. Also dann ist es sein persönliches oder ihr persönliches Wertesystem. Ich glaube, nur in der Gesamtbevölkerung ist es nicht sehr weit verbreitet, dass man so denkt. Deswegen glaube ich, wird es auch meistens so sein, dass man die Projekte gut auf den Boden bringt und gut in die Umsetzung bringt und damit die Leute umsetzen kann. Was tatsächlich hilfreich wäre, wo ich wirklich ein strukturelles Problem sehe, ist beim politischen Rückhalt. Weil Menschen wählen ja PolitikerInnen, weil sie hoffen, dass die PolitikerInnen eine Richtung geben, ein bisschen so die Vision vorgeben, sodass das, was quasi gesamtgesellschaftlich passiert, in die richtige Richtung geht. Und da merke ich schon, dass es immer schwierig ist, wenn man mit einem Projekt in Gemeinden reingeht und informiert, als Projektwerber, egal wer. Und dann fehlt sozusagen der politische Rückhalt auf Landes- oder auf Bundesebene, weil man halt sagt, naja, schauen wir mal und wir machen das jetzt nicht verbindlich und die Bevölkerung soll entscheiden, dass die Bevölkerung sich oft einmal alleine gelassen fühlt und dieses alleine gelassen fühlen oft einmal durchschlägt in schwierige Diskussionen. Also ich glaube, es ist meistens eher das, dass die Bevölkerung sich alleine gelassen fühlt und nicht so sehr ein struktureller Widerstand, wie sie ja in den Zahlen zeigt.
Ja, wir erleben das auch. Also es ist tatsächlich so, in Gemeinden, in denen Windkraft ist, ist der Widerstand der Bevölkerung gegen Windkraft eigentlich nicht da. Die haben gut gelernt, damit umzugehen und haben ja enorme Vorteile, weil diese Gemeinden sind dann relativ wohlhabend, weil natürlich die Windenergiebetreiber ja auch Geld in diesen Gemeinden lassen in Form von Steuerzahlungen, aber auch vor allem in Form von Arbeitsplätzen. Also die Windenergie, du wirst die Zahlen sicher besser haben, die schafft in Österreich an die 10.000 Arbeitsplätze, das ist ja einmal nicht nix. Und die sind sehr häufiger in den Regionen. Also diese Windräder, die brauchen Wartung und die muss geschaut werden. Und da entsteht relativ viel Wirtschaftskraft auch herum. Und dort sind die Widerstände eigentlich gering. Wir stellen sie am stärksten fest in Gemeinden und in Gegenden, wo noch gar keine Windkraft ist. Und da gibt es tatsächlich auch zum Teil völlig unbegründete Ängste. Und wie du sagst, sind oft dann die PolitikerInnen, die Menschen da alleine lassen. Jetzt haben wir aber trotzdem gesagt, dass an sich die Stimmung ja gut ist, nur warum dauert es so lange? So ein Windrad zu projektieren und dann zu bauen, also von der grünen Wiese bis zum Produzieren oder drehenden Windrad, dauert es ungefähr 8 Jahre, manchmal auch länger. Auch bei der Photovoltaik geht unter 4 Jahren de facto gar nichts. Warum dauert das alles so lang?
Da gibt es einen Blumenstrauß an Gründen. Das brauche ich dir jetzt nicht sagen. Ihr projektiert es ja selbst und wisst ja sehr oft, wo der Schuh drückt. Ich glaube, der Blumenstrauß liegt sehr oft darin, dass wir uns da zu sehr darauf verlassen, dass sich alle selbst ein bisschen darum kümmern, dass sie ihr Ding machen, vereinfacht gesagt. Also ich komme jetzt mit einem Projekt in eine Gemeinde und da ist der Projektwerber muss dann informieren, muss die Leute über hochkomplexe Dinge informieren, über wie funktioniert eine Umweltverträglichkeitsprüfung, muss informieren darüber, na, was ist das jetzt für ein Windrad, na, ist das gut, ist das schlecht, muss informieren über Energiewirtschaft, energiepolitische Ziele. Es fängt damit an, dass man irrsinnig viel informieren muss und soll, es macht auch Sinn, aber Natürlich ging es schneller, wenn es den politischen Rückhalt gäbe und sagt, hey, unser gesamtgesellschaftliches Ziel ist es, Windenergie auszubauen, ist es, so wie wir es mit der Wasserkraft gemacht haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir halt die Industrialisierung damit angetrieben haben, treiben wir jetzt unseren Wohlstand mit Windenergie an. Das ist was Gutes, das macht Sinn. Das wird schon mal sehr beschleunigen, weil dadurch ein großer Unsicherheitsfaktor wegfällt und auch viel Vertrauen dann wieder hergestellt ist, weil natürlich ein Projektwerber hat ein Partikularinteresse. Die Politik hat vor allem ein Interesse, das nämlich das Land vorantreiben. Jetzt bin ich ja, das ist eine sehr naive Aussage, aber es ist schon ein wahrer Kern, der, glaube ich, auch schon spürbar ist. Und dann wird es natürlich komplizierter. Wo wird es dann schwierig? Ich glaube, wir haben in Österreich viel zu holen bei dem Titel Verfahrensbeschleunigung. Das wird immer wieder auch von Wirtschaftsvertretungen so ein bisschen als Schlagwort benutzt, aber meistens wird es nicht substanziert. Ich glaube, das lässt sich an ein paar Dingen sehr leicht festmachen. Wir haben uns erst kürzlich angeschaut, was wären so extreme Beschleunigungsschritte. Das hört sich total an wie eine Lappalie, aber im Grunde ist es so, erstens einmal, man müsste die Verfahren viel stärker digitalisieren. Klingt total banal, aber wenn das Ganze per E-Mail geht und dann quasi auch ich kann es online begutachten und solche Dinge, geht irrsinnig schnell, geht heute noch nicht in dem Ausmaß. Das Zweite ist, ich habe ein großes Umbauprojekt vor mir. Ich baue das ganze Land um und mache es besser, mache es moderner, mache es sauberer und ruhiger. Das heißt, eben einen ganzen Haufen von Verfahren zu tätigen. Ein riesiger Berg am Papier. Jetzt kann ich darüber diskutieren, ob der Berg zu viel ist oder nicht. Aber wenn ein Berg Papier herkommt, und das ist nun mal so, wenn ich ein Bauprojekt habe, dann brauche ich am anderen Ende viele Leute, die das bearbeiten können. Das heißt, ich brauche eigentlich im Apparat bei den Genehmigungen, bei denen, die da diese Dinge lesen müssen und bearbeiten müssen, ich brauche einfach mehr Leute. Das ist klar. Also ich baue was und dann die Baufirma zieht aber nicht mit. Die Baufirma bleibt so klein wie vorher. Ich möchte aber 10 Häuser bauen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Baufirma braucht mehr Leute. Bei den Firmen, die Projekte planen, ist das so. Die ganze Windbranche ist ja nicht stark aufgestellt. Die ist in den letzten Jahren extrem professionell geworden und gewachsen. Bei den Behörden ist das noch nicht passiert. Und da muss das passieren, weil die Leute auch in den Behörden, die wollen ja, aber die brauchen einfach mehr Leute. Das Dritte ist, am Ende sind das Verfahren, die auf einer rechtlichen Basis fungieren. Und am Schluss kann, wenn es mir nicht passt, kann ein Einspruch erheben, kann sagen, das passt mir jetzt nicht, das Projekt ist nicht so gewesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Dann muss ein Gericht prüfen. Wir leben in einem Rechtsstaat und das ist sehr gut. Das Gericht prüft dann. Und auch hier, sehr interessant, da gibt es Richter, die müssen das prüfen. Und die Richter, jetzt am Bundesverwaltungsgericht, die RichterInnen müssen am Vormittag ein Asylverfahren machen und am Nachmittag müssen sie ein UVP-Verfahren machen. Am Vormittag entscheiden sie über das Schicksal von Menschen mit ihren persönlichen Schicksalen und den Ländern, wo sie herkommen. Und am Nachmittag müssen sie dann über den gemeinen Drill, das ist ein Vogel, entscheiden, der bei Windparkprojekten eine Rolle spielen könnte. Das ist jetzt überzeichnet, aber ungefähr so funktioniert das dann. Und da habe ich schon ein gewisses Verständnis, das kann nicht schnell gehen. Das heißt, ich brauche in den Gerichten spezielle Richtersenate, die nur solche Verfahren machen, die sowas sehr schnell entscheiden können und sehr viel Erfahrung haben. Das kann man innerhalb kürzester Zeit machen. Das kann man innerhalb weniger Monate machen. Und damit hätte ich hunderte Megawatt aus dem Stand wahrscheinlich vom Verfahren in der Umsetzung. Da muss ich nicht einmal viel, da beschäftige ich gar nicht viel Personal, sondern das ist eine reine organisatorische Beschleunigung. Und am Ende natürlich das Wichtigste, oder eines der wichtigsten Dinge, wir haben in der Energiewirtschaft, in der Energiepolitik immer furchtbar unsexy Namen für unsere Gesetzesvorhaben, so auch hier das Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LWG, es ist ja in der Abkürzung nicht schöner, aber es ist in dem, was es tut, wunderbar eigentlich, weil es ist ein sehr schönes Gesetz, das unseren ganzen Energiemarkt modernisiert und voranbringt. Und eine Passage da drin sagt nichts anderes, als dass erneuerbare Energienprojekte im vorrangigen öffentlichen Interesse ist. Das ist die Kodifizierung des politischen Commitments. Da steht einfach drin, die Politik sieht diese Energiewende als überrangiges politisches Ziel unseres Landes. Und wenn das da drin steht, dann ist das für alle Menschen da draußen, aber auch für die Gerichte und für die Verfahrensparteien klar, wir haben ein Ziel, nämlich die Energiewende. Aber wenn das nirgends drin steht, dann kann natürlich niemand das for granted nehmen und jeder muss ein bisschen vermuten. Eine irrsinnige Rechtsunsicherheit, aber in einem Rechtsstaat ganz wichtig, das irgendwo festzuschreiben. Und das sind so ganz leichte Beschleunigungsschritte. Und last but not least, ich habe es deswegen auch so gemacht, weil das ist wahrscheinlich der größte Elefant im Raum, wir brauchen einfach Flächen in den Bundesländern. Jeder Quadratmeter Österreichs gehört einem Bundesland, die Bundesverfassung ist so geschrieben. In der Verfassung steht drin sozusagen, die Bundesländer gründen Österreich. Wenn das so ist, dann müssen alle Bundesländer sich selbst bei der Nase nehmen und anfangen, Flächen auszuweisen. Es gibt Bundesländer, wo das sehr gut funktioniert. Jetzt kann man darüber reden, ob das zu wenig ist oder zu viel. Oder zu viel ist es nicht, keine Sorge, dass es zu wenig ist oder dass es nicht schnell genug geht. Aber Niederösterreich, Burgenland, Steiermark haben da schon was vorgelegt und das kann man kopieren. Und die anderen Bundesländer haben auch Wind, weil ich war schon in jedem Bundesland in Österreich und egal wo man ist, es geht immer irgendwo der Wind. Also es kann mir niemand erzählen, dass der Wind nicht geht. Und das muss halt vorankommen. Da sehen wir schon Signale, aber da braucht es ja politischen Mut und auf den bauen wir jetzt, dass das, was die Bevölkerung möchte, dass das jetzt auch umgesetzt wird und der politische Mut halt nicht nur in Presseaussendungen, sondern auch in Gesetzen sich manifestiert.
Und wie siehst du den politischen Mut, ohne dass wir jetzt auf die genaue Parteienkonstellationen eingehen im Bund oder in den Ländern, wie siehst du den politischen Mut? Entwickelt er sich nach vorne oder sind wir ein mutloses Österreich?
Wir neigen in Österreich ein bisschen dazu, erst dann was zu tun, wenn alles schon eindeutig ist. Das kann auch sein, dass wir manchmal ein bisschen zu spät sind. Sehr oft passiert in Österreich was, wenn es Umfragen gibt, die so eindeutig sind, dass man eh nicht mehr nachsagen kann. Und ich glaube, wir sind leider politisch noch nicht ganz in dem Modus, wo die Politik in der Gestaltung ist. Weil so ist man eigentlich immer Zweiter. Man läuft immer Umfragewerten hinten nach, man ist aber nicht in der Gestaltung drin. Das ist jetzt, glaube ich, eine diplomatische Beschreibung des Zustandes. Ich glaube, was man in so einer Situation nur machen kann, ist, man kann den politischen Mut einfordern. Ich glaube schon, dass er da sein kann, aber man muss ihn einfordern. Und da sehe ich noch immer, dass es hat sich stark verändert im Gegensatz zu früher. Da sehe ich noch immer, dass im Endeffekt, wenn man über politische Projekte spricht und wenn man jetzt darüber redet, was für politische Projekte auf uns zukommen, man bei der Energiepolitik immer noch ein bisschen zögerlich ist. Und das ist, glaube ich, auch unsere Rolle, dass wir die stärker einfordern müssen. Und nicht nur unsere, sondern aus meiner Sicht auch die Sozialpartner. Weil ich kann mir jedes politische Projekt einrechsen, wenn, und das haben die letzten Jahre gezeigt, wenn die Energieversorgung nicht sicher ist. Wenn die Energieversorgung nicht sicher ist, kann ich mir jede Pensionsreform einfach einmagerieren. Das wird nicht funktionieren, weil ich einfach das Geld nicht da habe und immer in der Triage bin. Ich muss schauen, wo kommt das Gas her, wie wird die Energie leistbar bleiben, ist überhaupt noch morgen warm oder geht uns das Licht aus, weil wir halt einfach auf fossile Energie gesetzt haben. Und ich hoffe doch, dass sowas Animo genug ist, um den politischen Mut irgendwo in der Schublade zu finden und Energiethemen ziemlich hochzuhängen, weil ansonsten läuft man, glaube ich, bis Ende des Jahrzehnts ziemlich wahrscheinlich in die Gefahr, wieder sämtliche politische Projekte einrechsen zu können, weil man eben unterschätzt hat, dass wir energiepolitisch und energiewirtschaftlich halt noch immer sehr stark abhängig sind. Und Österreich hat mit einer sehr hohen Importabhängigkeit von fossiler Energie eine Exposition hat, die ein Unternehmen niemals akzeptieren wird oder ein Haushalt nie akzeptieren wird. Die Politik macht es und daran muss sie was ändern. Also wie gesagt, ich hoffe, sie finden alle miteinander den Mut in der Schublade. Ich glaube, viele Politikerinnen haben ihn. Wir können sie nur unterstützen, ihn zu finden.
Das hoffe ich sehr, weil ich sehe ihn manchmal weniger stark, leider. Was sehr verwunderlich ist, weil es ist ja völlig klar, dass heute die Industrie den erneuerbaren Energien folgt. Weil die allermeisten Unternehmen in Europa haben Vorgaben aus Gesetzen oder aus Vorgaben, die sie sich selber gegeben haben, dass sie erneuerbaren Strom verwenden und die gehen dahin, wo es erneuerbaren Strom gibt. Das heißt, Länder, Regionen, Bundesländer, Gemeinden, die keinen grünen Strom zur Verfügung stellen können, werden Verlierer dieser wirtschaftspolitischen Entwicklung sein und die werden auch die Verlierer sein, was Beschäftigung, Arbeitsplätze, Wohlstand angeht. Und ich bin dann doch immer wieder überrascht, dass dieser Gedanke so wenig in den Köpfen der Politik im Allgemeinen ist. Du hast vorher schon mal gesprochen, wir wollen, und das tut die Politik ja eigenartigerweise die ganze Zeit, wir wollen den Diesel schützen, der Diesel ist aber von gestern, der Diesel ist weg. Selbst die Autosindustrie sagt, der Diesel ist weg. Also wir kennen die ganze Industrie, die sich in Österreich um den Diesel renkt, die können uns, wie du sagst, einrechsen, die hält nur ein paar Jahre und dann ist sie weg. Wir tun aber nichts, dass wir die ich nenne sie mal Green Tech Industrie, also alles, was mit erneuerbarer Technologie zu tun hat, seien es Elektroautos, seien es wasserstoffbetriebene Autos, das ist ja auch eine Technologie, die noch ist, seien es Brennstoffzellen, seien es Wärmepumpen, da sind wir einfach in einer Situation, wo wir Potenziale liegen lassen. Siehst du das auch so oder sehe ich das einfach falsch?
Nein, total. Das ist eben das, was ich auch sehe. Wenn wir, wirtschaftspolitische Debatten führen oder wenn wir Kommentare lesen in den Tageszeitungen. Wir fokussieren uns sehr stark auf Einzelmeinungen von ein paar Silberrücken, excuse my French, aber die halt sehr starke Asset im fossilen Bereich haben. Und dann wundern wir uns, wenn die halt ein paar Monate später Beteiligungen von chinesischen Elektroautounternehmen oder E-Mobilitätsunternehmen brauchen, weil halt die Aussage, die vor ein paar Monaten getätigt wurde, ja vielleicht fundamental gar nicht stimmt, weil sie halt eine Privatmeinung ist von jemand, der halt ein paar Motorradeln verkauft und deswegen meint, er versteht was von der globalen Mobilität. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall, sonst hätte er ja nicht das Problem. Und das ist immer schon sehr stark, dass diese Meinungen sehr stark die Realität und die Politik dominieren von ein paar so Einzelpersonen. Während auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, du hast das eh richtig gesagt, wir produzieren in Österreich Trafos für den globalen Weltmarkt, wo man mittlerweile wirklich alles absetzen kann, weil die ganze Welt elektrifiziert. Und was braucht die? Transformatoren. Was gibt es besser, als wenn wir die Transformatoren herstellen? Die MIBA, Automobilzulieferer, hat einen riesen Auftrag für Windkraft gerade an Land gezogen, der einen erklecklichen Anteil gemessen am Gesamtjahresgewinn ausmacht. Das sind halt Zukunftskonzepte. Ich glaube, dass, wie gesagt, einzelne große Player in Österreich noch nicht mitgezogen haben und dadurch auch ein bisschen die Gesamtwirtschaft in Geiselhaft halten, weil natürlich diese Kuh wird gemolken, solange sie Milch gibt. Und wenn sie keine mehr gibt, dann muss man halt schnell einen eigenen Käse entwickeln. Aber diese Geiselhaft zu beenden, ist, glaube ich, schon auch die Aufgabe eben der Politik, aber auch von uns, da stärker hinzuzeigen und das ein bisschen auch darüber zu reden, dass der Kaiser keine Kleider trägt, weil er läuft schon seit einiger Zeit nackt herum.
Nach diesem total interessanten Diskurs, ich muss weiter noch eins zugeben, was man ja immer ein bisschen vergisst, wie viel Technologie aus Österreich tatsächlich in diesen modernen Entwicklungen steckt. Also beispielsweise in unseren Windrädern, die wir gebaut haben, die kommen zwar von einem dänischen Hersteller, sind in Teilen in der ganzen Welt gefertigt, aber die Steuerungselektronik stammt zu einem großen Teil aus Österreich. Mhm. Und da sieht man mal, was da an Wertschöpfung auch für unser Land drin ist. Mit dem Gedanken ist so ein bisschen die Frage, was können wir denn tun? Jetzt sind wir wieder zurück bei der Windkraft. Und ich glaube auch bei unserem gesellschaftspolitischen Engagement, weil du machst es, glaube ich, wenn ich deine Vita anschaue, dann machst du die Dinge tatsächlich aus diesem, wie du vorher gesagt hast, Gerechtigkeitsempfinden oder aus dem Wunsch, etwas zu gestalten. Und mir geht es ähnlich. Ich tue das nicht nur, damit ich das nächste Windradl baue. Wir machen auch den Pod- und Videocast nicht nur, damit wir jetzt über die Ökostrom reden. Im Gegenteil, wir tun das als gesellschaftspolitischen Beitrag und als gesellschaftspolitisches Engagement. Und wenn wir diesen Gedanken nehmen, wie können wir denn jetzt, du in der EG Windkraft und andere, die da Mitstreiter in der Szene sind, wie können wir die Politik bewegen, weil ich glaube, da ist der größte Hebel, aber auch die Bevölkerung mitnehmen, wenn es notwendig ist, dass diese positive Zukunft, die erneuerbare Energie und insgesamt erneuerbares Leben ja bedeutet, dass die tatsächlich ankommt und wir sagen, so, vorwärts, gehen wir, machen wir, tun wir. Und tun wir nicht bremsen, sondern schauen wir, dass wir dieses Land zum Vorreiter dieser modernen Technologien machen. Was können wir da tun?
Lauter werden. Aber man muss gar nicht schreien. Aber kürzlich habe ich ein Zitat gelesen von einem Bürgermeister, der in einer Gemeinde ein Windparkprojekt machen wollte und jetzt einmal auf Pause gedrückt hat, weil er gesagt hat, wir müssen mehr informieren. Und er hat gesagt, die Befürworter waren zu leise und die Gegner waren zu laut. Und jetzt hat er einmal auf Stopp drücken müssen und muss einmal quasi alle auf selbe Niveau heben, sozusagen, was die Informationen betrifft. Und das trifft schon immer wieder zu. Also wir sind einfach zu leise. Der Brexit ist ja so ein Beispiel. Es geht einfach niemand hin und dann stimmen eigentlich nur die, ob die dagegen sind. Schon interessant, weil fundamental wären eigentlich eh viel mehr Leute dagegen gewesen, gegen den Brexit, als dann quasi ausgegangen ist. Aber die sind halt einfach nicht hingegangen, weil sie gedacht haben, na, das ist eher gemarte Wiesen. Und das merke ich schon oft. Es reicht oft einmal, die Stimme zu erheben. Es reicht, ich kann Kunde bei der Ökostrom AG werden, ich kann Kunde bei irgendeinem anderen Ökostromerzeuger werden, wenn es ein echter Ökostrom ist, da gibt es halt dann wieder nicht so viele. Ich kann einen Brief schreiben an PolitikerInnen, ich kann auch einen Brief schreiben an meine Interessenvertretung. Also wir sind entweder alle Arbeiterkammermitglied oder Wirtschaftskammermitglied, viele von uns beides. Das kann man alles tun. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Man kann PolitikerInnen Briefe schreiben, man kann sie auch anrufen, man kann sie auch kommentieren auf Social Media, was ich im Grunde jetzt nicht besonders hilfreich halte, aber sozusagen das E-Mail schreiben und so weiter und anrufen, das macht schon was, weil das machen weniger Leute, als man glaubt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das machen weniger Leute, als man glaubt und das findet dann auch mehr Gehör, als man glaubt. Und man kann auch laut sagen, wenn etwas nicht okay ist, wenn etwas nicht passt, das machen wir auch zu wenig. Also im Sinne, ich kann einfordern von PolitikerInnen, was ich mir erwarte von ihnen, und ich kann auch kritisieren, wenn etwas nicht so ist, wie ich es mir erwarte, wenn es inhaltlich und sachlich okay ist. Das sind ganz, ganz, ganz niederschwellige Dinge, die man da machen kann. Und man kann es auch sehr konkret sagen, hey, ich möchte, dass Windenergie ausgebaut wird, ich möchte jetzt einfach klare Rahmenbedingungen. Das ist nicht schwierig. Man kann, wenn ein Industriekapitän wieder mal ausreitet und der Meinung ist, er muss unbedingt seinen Verbrenner verteidigen, dann soll er das tun. Aber es gibt Industriekapitäne und Kapitäninnen, die ja genau was anderes auch gut finden und richtig machen. Die können sie auch artikulieren. Du sagst das eh. Also ihr verkauft Ökostrom. Ihr müsst jetzt nicht zwingend einen Podcast machen, aber du siehst das als gesellschaftlichen Auftrag. Und ich glaube, das vergisst man oft. Man tut Gutes, man spricht da nicht drüber und man drängt sie auch nicht in den Vordergrund und sagt, Moment mal, wir tun was Gutes und das sollten wir eigentlich alle tun. Oder ich habe da ein Geschäftsmodell, ist ja nichts Unstatthaftes, wenn ich mit etwas Gutem Geld verdiene, dann kann ich auch sagen, hey Leute, das ist ein Wachstumsbereich, das ist ein Wachstumssektor, da muss ich reingehen, da kann ich reingehen, dann kann ich weiterentwickeln, weil da ist die Zukunft. Wenn der Verbrenner abnimmt und wenn der Automechaniker von morgen den Job nicht mehr haben wird, weil er halt keinen Motor mehr in der Form hat, dann kann ich das Berufsbild ändern und der Mechaniker, die Mechanikerin von heute ist die Elektromechanikerin von morgen. Das ist plötzlich ein Job ohne Zukunft, ein Job mit Zukunft. Aber irgendwer muss das halt einfordern. Und es gibt genügend Firmen, es gibt genügend Leute, die das auch machen können. Wir müssen es halt nur tun.
Das tun wir. Und jetzt drehen wir es einmal kurz um. Wenn du jetzt Politiker wärst und du hättest für einen Tag die Mehrheit im Parlament, du hättest sogar 100% aller Stimmen im Parlament, was würdest du dann umsetzen?
Eine ökosoziale Steuerreform, eine Verpflichtung zur Energiewende in allen Bundesländern. Dazu braucht man nämlich eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das heißt, von der Bauordnung bis hin zur Raumordnung. Mit der ökosozialen Steuerreform einhergehend eine Abschaffung umweltschädlicher Subventionen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem, weil dann fällt mir jetzt akut nichts ein. Da müsste ich nur ein bisschen nachdenken. Aber ich glaube, der Tag ist damit schon gut gefüllt.
Ja, das sind große, wichtige Projekte. Ich hoffe, dass das gelingt. Treiben wir die Politik an, schieben wir sie an, schreiben wir Briefe. Wenn wir auf 25 schauen, was ist ganz konkret? Was glaubst du, müssen wir in 25 tun, in 2025? Wir stehen vor dem neuen Jahr. Was sind so die wichtigsten kurzfristigen Prioritäten, die man sich auch so direkt vornehmen kann?
Ich glaube, das ist alles extrem unsexy. Früher war das cooler. Früher haben wir so quasi für große Ziele gekämpft und so irgendwas Großes irgendwo hingehängt und dann gesagt, ja, da müssen wir jetzt hin. Ich glaube, im Grunde ist einiges eh schon in Bewegung. Das heißt, das ist total fad. Man muss dann reden über Gesetze und irgendwelche eben so Richtersenate und so. Das ist ein bisschen unsexy und unspannend. Aber ich glaube, auf der Ebene, das ist gut, weil wir sind auf der operativen Ebene. Ich glaube, was 25 auf jeden Fall passieren muss, ist, wir brauchen dieses LWG, das ist das Betriebssystem sozusagen für die Hardware. Die Hardware sind die Windkraftanlagen und PV-Anlagen, die wir überall draußen haben. Wir brauchen jetzt aber Software auch dafür. Wir spüren noch immer, also wir versuchen gerade gestern habe ich gelesen, Apple hat einen neuen Computer rausgebracht und wir benutzen den noch immer mit Windows 95 sozusagen. Wir brauchen ein neues Betriebssystem und das ist das LWG, das brauchen wir nächstes Jahr. Wir brauchen ein erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz. Auch das ist, beide Gesetze sind schon fertig, die Texte liegen vor. Super, man kann das eigentlich in der kürzester Zeit beschließen. In 100 Tagen geht es locker durchs Parlament, durch eine Zweidrittelmehrheit. Da ist man schnell dort, in der Theorie. Praktisch ist es wahrscheinlich Aufgabe für das ganze nächste Jahr, aber man kann es schnell machen. Die anderen Dinge, die ich gesagt habe, Verfahrensbeschleunigung, gerade über die Verwaltung, das geht extrem schnell. Also da brauche ich keine Zweidrittelmehrheit. Das geht innerhalb weniger Wochen, wenn ich möchte. Budgetbereitstellung beziehungsweise Schaffung der Rahmenbedingungen auf organisatorischer Ebene, da brauche ich nicht einmal Gesetze ändern. Es geht wirklich sehr, sehr schnell. Die Men- und Womanpower muss ich aufbauen, aber auch das geht in dem Bereich, glaube ich, relativ schnell. Und dann geht es eh schon viel stärker in die Umsetzung. Was wir halt vor allem sehen ist, was es jetzt auch braucht, ist eine Ruhe. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, die quasi uns helfen, umzubauen, und dann braucht es eine Ruhe bei anderen Dingen. Das Erneuerbaren-Ausbaugesetz ist jetzt da. wir brauchen da jetzt nicht 17.000 Änderungen, die zu einer hohen Unsicherheit führen, weil jedes Mal, wenn ich in bestehende Gesetze eingreife, führt es zu Monaten oder Jahren Stillstand, weil dann wieder alles neu justieren müssen. Ich brauche Banken, Banken müssen verstehen, wie das funktioniert, Planerinnen müssen verstehen, wie das funktioniert. Dann gibt es Gerichtsverfahren, die eine große Unsicherheit erzeugen. Wir brauchen eine Ruhe bei den Dingen, die es gibt, und wir brauchen Veränderungsmut, Veränderungskompetenz und Veränderungswillen dort, wo wir eh schon wissen, was zu tun ist, wo wir eigentlich schon sehr viel fertig ausgearbeitet haben. Weil das ist, glaube ich, eine der großen Überschriften über den Dingen, die wir jetzt zu tun haben. Es ist schon alles da. Wir brauchen nichts Neues mehr. Also alles ist da. Just do it.
Just do it. Und ich greife das Wort Veränderungsmut auf, weil ich habe auch einen Wunsch an 2025. Und das ist, dass wir insgesamt viel weniger ranzen und die Welt viel weniger negativ sind, weil wir leben in einem wahnsinnig tollen Land mit unglaublichem Potenzial. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen positiver hinschauen, was wir schon geschafft haben und was wir vor allem schaffen können, dann glaube ich, kann 2025 ein ganz tolles Jahr werden. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist immer unser Tipp am Freitag. Das ist so ein konkreter Tipp, den du hast. Das kann eine Empfehlung für ein Buch sein, das kann eine Empfehlung sein für ein Verhalten, etwas zu tun. Welchen Tipp am Freitag würdest du unseren Zuseherinnen, Zuhörerinnen, Zuhörern und Zusehern geben und uns allen, die wir hier sitzen?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Michael Soda, ein Bekannter von mir und ein großer Experte im Bereich der grünen Transformation, er arbeitet bei der Arbeiterkammer, hat ein Buch geschrieben, Die grüne Revolution. Ich habe es ein bisschen gelesen, aber ich empfehle es, weil er ein irrsinnig kompetenter Mensch ist und ich glaube, es lohnt sich, es zu lesen.
Die grüne Revolution. Das ist ohnehin ein sehr gutes Schlusswort. Die grüne Revolution, die gehen wir jetzt an, weil die wird das Leben der Menschen in Österreich besser machen. Wir werden eine lebenswertere Zukunft haben und ich glaube, auf das sollten wir immer schauen. Auch dann im Jahr 2025. Florian, danke, dass du da warst. War super spannend mit dir. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Und vielen Dank an alle von euch, die zugeschaut und zugehört haben. Herzlichen Dank, dass ihr immer dabei seid. Wir freuen uns, wenn wir mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag leisten können, dieses positive Bild der Zukunft auch euch zu vermitteln, mit euch zu diskutieren. Wir danken euch auch immer für die Zuschriften, Anregungen, die wir von euch bekommen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast der Ökostrom AG.